Und da sind wir wieder.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Hi Uli.
Grüß dich Sandra, wo steckst du gerade?
Ich stecke in Manhattan.
Da bist du genau richtig, weil da ist ja das große Beben. Also ein paar hundert Meilen südlicher in Washington gab es ja gestern dieses große Beben um die Strafzölle. Der Supreme Court hat gesagt, geht so nicht. Trump kam danach mit seiner Pressekonferenz um die Ecke und sagt, so, gerade jetzt gibt es nochmal 10% auf alles.
Ja gut, also Washington ist das Epizentrum, aber natürlich die Ausläufer machen sich auch hier bemerkbar. Die Wall Street hat genau mit diesem Ergebnis gerechnet. Ich bin ja US-Juristin. Der Wortlaut, den Donald Trump zur Erlegung der Zölle herangezogen hat, war eindeutig rechtswidrig. Das war an den Haaren herbeigezogen. Jeder Nichtjurist, jeder juristischer Laie konnte das sehen. Von daher war klar, dass der Supreme Court, wenn er wenigstens den Anschein der Unabhängigkeit noch weiter aufrechterhalten möchte, musste dieses Urteil fällen, hatte gar keine andere Wahl.
Naja, aber Trump hat gesagt, ob wir die Milliarden, die wir eingenommen haben, überhaupt zurückzahlen müssen. Dazu haben die Richter gar nichts gesagt. Und außerdem sagt er, 10% gibt es jetzt nochmal obendrauf. Wir finden schon eine Begründung, warum wir Strafzölle verlangen können. Und genauso scheint es ja zu sein. Also der sucht ja jetzt irgendwie ein Vehikel, warum er nichts zurückzahlen muss.
Ja, Trump hält sich im Grunde genommen, unterwandert er dieses Urteil. Okay, das Urteil hat natürlich nicht gesagt, dass Zölle grundsätzlich rechtswidrig sind. Sie hat keine wirtschaftliche Abwägung vorgenommen. Sie hat lediglich gesagt, die Rechtsgrundlage, die Donald Trump zu Rate gezogen hat oder auf der die Zölle basieren, das ist rechtswidrig. Aber wir erinnern uns an den Befreiungstag vom letzten Jahr im Frühjahr, als Donald Trump mit dieser Riesentafel vor die Öffentlichkeit gegangen ist. Diesen Tatbestand hat er herangezogen, weil er einfach eine Maßnahme wie ein Diktator bestimmen wollte, über Nacht. Und da drängte sich ja bei Experten der Eindruck auf, dass er dass die Administration das mit ChatGPT gemacht hat oder irgendeinem anderen LLM, weil da eben die Pinguininsel und unbewohnte Insel drauf waren. Das machte alles überhaupt keinen Sinn, vor allen Dingen wirtschaftlich. Es gab auch nie Beispielsberechnungen, Szenarioanalysen, irgendetwas granulareres, wo man das durchdacht hätte, das Ganze. So, und deswegen hat Donald Trump diese Möglichkeit genannt. Natürlich gibt es noch andere Rechtsgrundlagen, die Donald Trump jetzt ranziehen kann. Aber die sind alle umständlicher. Da gibt es Befragungsphasen, wo das wird öffentlich ausgeschrieben. Die Öffentlichkeit kann sich dazu äußern über ein paar Wochen, Monate. Dann sind das zeitlich begrenzte Zölle. Also für die Administration ist das unangenehm. Sie muss jetzt andere Tatbestände suchen und sich mit den ganzen juristischen Feinheiten rumschlagen.
Naja, aber ich meine, trotzdem sind Hunderte oder mehr als 100 Milliarden an Einnahmen in die USA geflossen. Also die Firmen, die dahin exportieren, die haben ja schon einen Aufschlag bezahlt, mussten das zahlen. Das haben die Staaten ja jetzt.
Ja, aber die Staaten oder Unternehmen, die aus ausländischen Staaten 10% gezahlt haben, andersrum. Was ich sagen will, ist, die 90% nach mehreren Studien, unter anderem auch von dem Wirtschaftsinstitut in Kiel, aber vor allen Dingen hier von der Federal Reserve in New York, also mehrere, es waren knapp 10 Studien, haben ergeben, dass die Bevölkerung hier 90% der Zölle getragen haben und bezahlt haben. Das heißt, importierende Unternehmen oder ausländische Unternehmen nur 10%. Und wenn Donald Trump jetzt sagt, so, jetzt bin ich so sauer, jetzt schlage ich nochmal extra 10% drauf, damit mehr Kohle reinkommt, dann heißt das, dass der Steuern oder die Bürger mit 10% mehr Steuern belegt. Wir müssen alle mehr zahlen. Es ist ja auch so, die rechtlichen Feinheiten, wie das mit der Erstattung gehen soll und wie viel überhaupt erstattet wird, sind ja noch gar nicht klar. Also wenn ich jetzt meine deutsche Schokolade kaufe, ja, um mal eine runde Zahl zu geben, und die kostet jetzt 1,50 Dollar mehr, aber die wirklich, was auf den Zöllen beruht, sind nur 1 Dollar. 50 Cent haut der Supermarkt drauf, weil das fällt ja jetzt gar nicht auf bei den Preiserhöhungen, ja. So, jetzt der Importeur, wer das Geld zurückkriegt, ist der Importeur. Aber der Importeur, der verkauft es an Supermärkte, an Kioske, was weiß ich. So, die Frage ist, haben die dann rechtlichen Anspruch? Machen die das gegenüber dem Importeur geltend. Aber wer es ganz sicherlich nicht zurückbekommt, ist der Endverbraucher. Die können ja gar nicht jede Pfennigbeträge zurückbezahlen, die man zum Beispiel im Supermarkt mehr ausgegeben hat oder für andere Kleinteile, Schrauben im Baumarkt und was auch immer.
Das ist halt die Frage, ob diese ganzen Zölle, die da erhoben werden oder wurden, ob die überhaupt beim Konsumenten ankommen oder ob das nicht die Gewinnmarge des Unternehmens schmälert, was nach USA verkauft.
Wie meinst du das, dass die Unternehmen einen Teil davon geschluckt haben? Von den?
Na klar, also wenn jetzt zum Beispiel so ein Autohersteller in Amerika ein Auto verkauft, die stehen ja im Wettbewerb. Wenn das $50,000 kostet, und mit Strafzöllen wäre es jetzt bei 55.000 oder $57,000 liegen und sie kriegen es aber im Markt nicht durchgesetzt, dann müssen sie doch, um überhaupt ein Auto zu verkaufen, die Preise senken. Und dann geht es halt zulasten der Marge.
Aber Autos sind nicht unbedingt das beste Beispiel, weil die Preise für Autos sind nach Covid extrem erhöht worden. Das heißt, von allen Firmen haben Autofirmen wahrscheinlich noch mit den größten Raum zum Atmen. Aber wie gesagt, das ist eine...
Das glaube ich nicht.
Also hier in den USA, was der Nachteil ist für Autos, ist, dass das ein Expense ist, was man zur Not, also im Gegensatz zu Lebensmitteln, sagen kann, dann warte ich damit und ich kaufe vielleicht lieber erstmal gebraucht.
Ja, trotzdem, dann ist es ganz schlimm, weil dann der deutsche Autohersteller in den USA weniger verkauft. Aber sei es drum. Also Amerika, der VW-Chef Blume hat gesagt, wir würden ja ein Werk in den USA bauen, aber unter den derzeitigen finanzpolitischen Rahmenbedingungen können wir das nicht. Wir brauchen den Cashflow, um dieses Werk zu bauen. Und so wie das mit den Strafzöllen aktuell läuft, können wir uns das nicht leisten. Und das drückt dann schon drauf auf die Strategie und halt auch auf den Absatz. Aber produktspezifische Zölle, Autos, Stahl, Aluminium, Chips, Holz und so, die bleiben bestehen. Die sind von diesem Urteil des Supreme Courts, dass sich Trump ja auf ein Notstandsgesetz bezieht, nicht betroffen. Also diese Zölle, zum Beispiel wegen nationaler Sicherheit oder so, die bleiben bestehen. Das ist ja sowieso schon schlimm genug. Also das heißt, Trump hat ja einen Ausweg, oder?
Naja gut, also betroffen sind diese reziproken Zölle, eben nicht produktspezifisch. Die er letztes Jahr im Rosengarten mit der großen Tafel einfach mal so verkündet hat, global für alle. Also alle, die nicht produktspezifisch sind. Dann gibt es auch noch ein paar andere, die unter andere Tatbestände fallen, die auch weiter bestehen bleiben. Aber insgesamt ist es natürlich für die Wirtschaft. Man weiß ja nicht, wie Trump jetzt weiter kalkulieren wird. Wird er dann andere Zölle erhöhen, weil er jetzt die wegfallen, weil er da den Shortfall wettmachen will? Also für Unternehmen ist das eine unsagbare Situation und natürlich auch politisch, weil wenn man sich jetzt in die Position zum Beispiel der Europäer versetzt und die sagen, Moment mal, die Verhandlungen, die wir mit euch gehabt haben, die beruhten ja auf der Annahme, dass dieser Zölle, die jetzt gegen uns erhoben werden, wenn da jetzt die Geschäftsgrundlage wegfällt, dann würden wir ja ganz anders verhandeln. Also können wir bitte nochmal von vorne verhandeln. Das kann Europa natürlich nicht, weil sie wissen, dass Donald Trump dann explodiert. Ich gebe gerne das Beispiel von der Schweiz. Aus dem Blauen heraus erhebt Donald Trump eine Steuer gegenüber der Schweiz von 39%. Dann spricht er mit der ehemaligen Präsidentin, ich glaube, sie heißt Suta Keller oder so ähnlich. Jedenfalls, sie ist nicht mehr dran, aber er mochte sie nicht und er mochte ihren Tonfall nicht, den sie gegenüber ihm erhoben hat, ja.
Hat er in Davos gesagt, du erinnerst dich.
Das hat er in Davos gesagt, das hat er auch schon vorher mehrmals gesagt. In Davos war es ganz besonders schlimm, weil er da die Gastgeber beleidigt hat mit. Aber dann sagt er danach, nach den Gesprächen, so, und zur Strafe, weil die mir dumm gekommen ist, nach meiner Ansicht, kriegt die jetzt nochmal 9% aufgebrummt, ohne Grund. Dann läuft die Schweizer Delegation in den USA auf, kommt mit einem personalisierten Goldbarren und einer speziellen Rolex-Tischuhr. Und dann sagt Donald Trump, okay, fine, dann bin ich mal so großzügig und senkt die Steuern auf einmal oder Zölle auf einmal auf 15%. Ich meine, das ist so die Verkörperung von Trumps Politik. Man kann sich auf nichts verlassen, alles ist willkürlich. Hier ist die Hauptaussage eigentlich. Für Trump sind Zölle kein Mittel der Wirtschaftsgestaltung, sondern ein Erpressungsmittel. Und deswegen war er gestern auch so sauer und sieht gegen die Verfassungsrichter, vor allen Dingen die beiden, die er eingesetzt hat, als Verräter und illoyal an.
Ja, aber trotzdem, produktspezifische Zölle bleiben. Also entschärft sich doch der Handelskonflikt kein bisschen, er verlagert sich, kann man so sagen, oder?
Nein, also entschärft sich überhaupt kein bisschen.
Ja. Und verlagert sich halt zu diesen produktspezifischen Zöllen. Womit rechnest du denn jetzt? Also ich meine, wird das wieder auslaufen? Wir wissen ja bei Trump nicht, was er nächste Woche wieder vom Stapel lässt. Vielleicht senkt er ja auch diese 10% Zölle oder besinnt sich ganz um.
Auszuschließen ist nichts. Aber gestern, was er da die Show, die er abgezogen hat, in der Pressekonferenz war, unglaublich, unsäglich, vor allen Dingen, wie er die Verfassungsrichter persönlich beleidigt hat. Donald Trump, der selbst absolut schamlos ist, der sich für nichts entschuldigt, sagt, er schämt sich für die Verfassungsrichter. Die stünden unter dem Einfluss ausländischer Mächte, sagt ausgerechnet derjenige, für den es die größten Anzeichen dafür gibt. Also immer Anschuldigungen von Donald Trump, Anschuldigungen sind ein Eingeständnis. Und dass er da so, also er hat ja auch nicht gewartet, er hat so richtig aus dem Herzen heraus seine schlechte Stimmung rausgelassen. Und dass man darf ja auch nicht unterschätzen, was das eine Wirkung hat. Also erstmal, Wahlen sind alle gefälscht und das ist alles nur Betrug. Man kann sich nicht drauf verlassen, die lügen und betrügen alle, also die demokratische Seite. Jetzt, und das hat er auch schon länger und öfter gesagt, das Verfassungsgericht, dem kann man nicht vertrauen, die lügen und betrügen. Das heißt, dieses Vertrauen in die Bevölkerung, was für das Funktionieren einer Demokratie ja die Basis ist, das erschüttert er immer weiter und das ist eben auch so schlimm. Und Unternehmen, auch die amerikanischen, können sich auf nichts mehr verlassen, weil auch die hier produzieren im Inland, die importieren ja auch oder arbeiten mit gebrauchten Teilen, mit Zusatzteilen. Wie geht's denn jetzt weiter mit Kanada? Er wollte ja wohl Mexiko angreifen, weil wieder kurz davor, zumindest mit Drohnen, also das Herrschaftsgebiet da beschießen. Das sind alles so Sachen, das geht natürlich auch in die Handelsvereinbarungen mit über.
Ja, aber jetzt müssen wir es so ein bisschen trennen, weil sonst kommen wir ganz durcheinander. Wenn ich mich recht erinnere, in dieser Pressekonferenz hat er doch aber auch gesagt, dieser eine Richter, den er auch eingesetzt hat, der quasi nach seinem Sinne geurteilt hat, also der eine von den dreien, der dagegen hielt, das sei der Held und möglicherweise meint es das Gericht ja ganz anders. Also das hat er ja irgendwie so entre nous gesagt. Naja, also er geht davon aus, dass das Gericht das gar nicht so gemeint hat. Also ist das so eine Rechtsbeugung oder ist das Ignoranz oder womit rechnest du? Was passiert denn eigentlich, wenn er dieses Urteil gar nicht quasi akzeptiert und einfach so weitermacht? Geht das?
Ja, das wäre natürlich die Totalkatastrophe. Das, was du zuerst gesagt hast, dass er gesagt hat, er hat es gar nicht so gemeint und das bedeutet natürlich was ganz anderes. Es war eine Blamage für ihn und er versucht es jetzt zurechtzurücken mit seiner eigenen Auslegung und das erschüttert das Vertrauen ins Gericht und in das Urteil, was wir schwarz auf weiß sehen. Er versucht, die Realität zu verzerren. Wir sehen alle, was das Gericht geschrieben hat und er sagt, nö, die meinen aber was anderes. Wenn er dem Urteil nicht folgen würde, das wäre der Super-GAU, weil das Verfassungsgericht keinen Vollstreckungsmechanismus hat, um Donald Trump dann zu beugen. Es kann praktisch nichts machen. In der Vergangenheit gab es Spekulationen von Rechtsexperten, die Vermutung angestellt hatten, dass der Supreme Court, der in der Vergangenheit recht häufig in Donald Trumps Sinne geurteilt hatte, auch wenn man als Jurist gesagt hätte, okay, es gibt immer auch Ermessensspielraum, aber das hätte eigentlich in die andere Richtung gehen müssen, war die Befürchtung, dass der Supreme Court Angst hat, wenn sie gegen Donald Trump entscheiden und er hält sich nicht dran, dann sind sie praktisch überflüssig. Dann existiert diese Institution nicht mehr. Die Gewaltenteilung ist endgültig zerstört. Wir haben sowieso, also meiner Einschätzung nach schon sehr lange, eine Verfassungskrise hier. Aber dann sagen auch die Letzten, das ist eine Verfassungskrise, dann ist die Verfassung quasi ausgehebelt.
Während wir gerade sprechen, kriege ich hier die Meldung, dass Trump den weltweiten Zollsatz auf 15% erhöhen will. Also das heißt, er dreht noch mal mehr an der Daumenschraube. Das ist schon verrückt, oder? Dreht er jetzt völlig ab oder ist das kalkuliert? Was meinst du?
Donald Trump kann im Wesentlichen nur eskalieren. Schauen wir uns an seinen Geschäftsgebaren, wie er geschafft hat, trotz eines hunderten Millionen Vermögens, was er geerbt hat, 6 Spalten hinzulegen. Und er hat immer das Rechtssystem gegen sich selbst verwandt, als sozusagen gegen sich selbst munitioniert. Und das macht er jetzt auch. Er hat ja gestern in der Pressekonferenz angedroht, können die ja mal versuchen, das Geld zurückzuholen. Da stehen die in den nächsten 5 Jahren vorm Gericht. Donald Trump muss das nicht selber bezahlen, diese Rechtsverfahren. Aber die ganzen Unternehmer, die mittleren und kleineren, die haben überhaupt nicht das Vermögen, das budgetiert auch und verfügbar, kriegen sie auch keinen Kredit für, um diese Rechtsfälle, okay, hier gibt es Sammelklagen und hier gibt es auch andere Arten zu klagen, dass man erstmal nichts bezahlen muss, aber trotzdem ist das eine Belastung, auch bürokratisch. Es ist eine Katastrophe und deswegen meine Sorge ist, dass Donald Trump die Richter versucht zu bestrafen, amerikanische Politiker und vor allen Dingen das amerikanische Volk und dann natürlich sehr gern alle anderen Länder. Denn mit am wichtigsten, was er gestern gesagt hat, ist, ich habe die Befugnis, andere Länder zu zerstören. Ich kann sie zerstören. Wer sagt sowas? Was soll das heißen?
Naja, das hat er dem Gericht zugeschrieben. Er hat gesagt, also ich darf alles machen, ich darf andere Länder zerstören, aber Zölle darf ich nicht erhöhen oder erheben. Und das versteht er halt nicht. Aber das war ja dieses Skurrile an dieser Pressekonferenz. Aber ich meine, wenn du sagst, diese Verfahren ziehen sich Jahre hin, da freuen sich doch deine Kollegen, die anderen Rechtsanwälte, oder?
Ja, also die Arbeitslosigkeit hier nimmt ihren Lauf, aber für Anwälte ist das ein Beschäftigungsprogramm. Hier, also da sorgt Donald Trump auf allen Ebenen dafür, weil er eben das Recht und Gesetz so aushebelt, dass das die letzte Instanz für viele ist, bildlich gesagt, sich überhaupt noch irgendwie mit irgendwas zur Wehr zu setzen. Aber um nochmal zurückzugehen, das Verfassungsgericht hat nicht Donald Trump die Befugnis zugestanden, andere Länder zu zerstören, was auch immer das heißen soll. Aber ganz
wichtig, das ist ja dieses subtile Unterhebeln.
Er hat ja auch gesagt, und wenn ich Lust habe, und das darf ich auch, dann erlasse ich eben ein Embargo. Das heißt, Donald Trump hat signalisiert, dass wenn ihm irgendwas nicht passt, dann macht er sofort totalen Handelsstopp mit Ländern und sagt, jetzt darf gar nichts mehr da rein und raus.
Aber ja, jetzt, also diese Erhöhung dieser weltweiten Zölle auf 15%, die Sachen, die du gerade sagst, ich meine, das verteuert ja nach allem, was wir gelernt haben, die Preise in den USA. Das heißt, die Menschen müssen mehr für ihre Waren, für ihre Güter bezahlen. Wie ist denn momentan die Stimmung? Weil die Rede, diese Pressekonferenz gestern, die war ja so angelegt, dass er wieder gesagt hat, was er für ein toller Hecht ist, wie viele Kriege er beendet hat, auch mit Zöllen beendet hat. 5 von 8 dieser Kriege, die er beendet haben will, sind mit Zöllen beendet worden. Und das war ja letztendlich wieder so eine polierte Rede, schaut her, das Gericht ist gegen mich, aber eigentlich bin ich doch der Superheld. Wie sehen das denn die Menschen auch außerhalb von New York, wenn du Fernsehen guckst, wenn du liest, wenn du mit anderen Menschen sprichst? Wie sehen denn die das? Sagen die, Mensch, der Trump, jetzt ist er völlig übergeschnappt, oder sagen die, ja, ist doch eigentlich ganz gut, wie er das macht?
Ja, das kommt drauf an, in welchem Silo man sich bewegt. Hier in Manhattan ist ja hauptsächlich demokratisch und wir alle sehen, was das alles viel, viel mehr kostet. Und von Anfang an haben wir verstanden, dass natürlich Zölle Steuern sind im Endeffekt, die wir bezahlen müssen. Und so, das zeigen ja die Studien auch, nicht zuletzt die von der New York Fed, dass das so ist. Darüber hat sich Kevin Hassett, der Wirtschaftsberater von Donald Trump im Weißen Haus, so aufgeregt, dass er nicht nur gesagt hat, die sind inkompetent und die Studie ist falsch, sondern er hat gesagt, diese Ökonomen müssen diszipliniert werden. Ja, das ist ja auch total wie in einem totalitären Staat. Im Hinblick auf Trumps Anhänger, er hat ja gestern wieder zu verstehen gegeben, dass das Ausland angeblich die Zölle bezahlt. Also nicht mal ausländische Unternehmen, sondern China zahlt die Zölle. Europa zahlt die Zölle. Die, auch wenn die sehen, dass die für alles mehr bezahlen müssen, im Zweifel möchten sie sich nicht eingestehen, dass sie bei ihrer Beurteilung von Donald Trump einen Fehler gemacht haben und schieben es dann auf andere Gründe. Das ist immer noch ein Überbleibsel von der Biden-Politik oder was auch immer.
Also ist das gar keine große Niederlage Trumps in seiner zweiten Amtszeit, sondern eher die Möglichkeit für ihn, dass er noch weiter Gas geben kann.
Donald Trump nimmt alle Niederlagen dazu, sie zu einem Sprungbrett zur nächsten Aggression umzuformen. Er hat ja andauernd Niederlagen. Im Grunde genommen ist die Veröffentlichung der Epstein-Unterlagen auch eine Niederlage. Im Grunde genommen müssten aufgrund der Sachen, die dort veröffentlicht worden sind, offizielle, unter Eid ausgemachte Anschuldigungen gegen Donald Trump, die vom FBI als absolut glaubhaft eingestuft wurden, da müssten Ermittlungen stattfinden. Nichts, gar nichts. Also alles, was man normalen Menschen, normalen Politiker als Niederlagen qualifizieren würden, Donald Trump springt zum nächsten. Und jetzt ist Iran auf dem Tableau, es sind noch andere Dinge. Er wird eskalieren im Zweifel, um mehr Macht an sich zu reißen.
Also Trump sucht sofort neue Wege, lernen wir. Konflikte mit Gerichten, Handelspartnern gehen weiter. Das bleibt noch viel zu besprechen, Sandra. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.
Dankeschön, Uli. Viele Grüße nach Deutschland. Ciao.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.